Fliegergeschichten, Folge 13. Sprit. Im Film Stirb langsam 2 werden alle ankommenden Flugzeuge über Washington in endlose Warteschleifen geschickt, um Forderungen von Terroristen zu erfüllen. Dabei geht den Flugzeugen natürlich nach und nach der Treibstoff aus und wegen eines Schneesturms und abgeschalteter Landebeleuchtung können sie auch nicht landen. Abgesehen von den vielen, vielen technischen Ungenauigkeiten, die in diesem Film hinter möglichst viel cooler Bruce Willis rettet den Tag Action zurückstehen müssen, ist die Grundfrage natürlich sehr interessant. Wie viel tanken wir eigentlich? Was, wenn ein Flughafen nicht anfliegbar ist? Reicht der Sprit dafür? Dieses komplexe Thema möchte ich heute beleuchten und damit willkommen an Bord. Sprit, Treibstoff, Kerosin. Diese Begriffe verwende ich in dieser Folge synonym. Genauer ausgedrückt tanken wir in den meisten Teilen der Welt Jet A1, in Amerika Jet A und in der ehemaligen Sowjetunion für gewöhnlich TS1. Große Unterschiede zwischen diesen kryptischen Bezeichnungen gibt es nicht. Die Triebwerke holen aus einem Kilogramm Kerosin die gleiche Leistung, völlig egal welcher Name draufsteht. Der Hauptunterschied im täglichen Gebrauch ist für uns die Temperaturbeständigkeit. Das in den USA verbreitete Jet A fängt bei minus 40 Grad Celsius an zu gefrieren. Bei langen Flügen muss man da die Tanktemperatur schon mal im Auge haben, schließlich fliegen wir in hohen Luftschichten, da wird es schon mal minus 60 Grad und kälter. Heute soll es aber eher um die Treibstoffmenge gehen. Diese messen wir in Kilogramm oder Tonnen und so zeigen auch unsere Tankfüllstandsanzeigen Kilogramm an. Etwas ungewöhnlich, normalerweise tanken wir an der Tankstelle ja in Liter. Der Sprit kommt aber nicht immer mit derselben Temperatur aus dem Schlauch. Der Brennwert, also die Leistung, ist eben von der Masse in Kilogramm und nicht vom Volumen abhängig. Gerade bei den eben erwähnten großen Temperaturschwankungen von 25 Grad am Boden bis minus 45 in der Luft würden sich hier große Rechenfehler anschleichen. Selbst beim Tanken wären die Unterschiede schon zu groß, und das können wir uns bei der Planungsgenauigkeit, die wir brauchen, nicht erlauben. Also tanken wir unseren Sprit nicht literweise, sondern tonnenweise. Die Frage, wie viel? Natürlich gibt es auch hier gesetzliche Vorschriften. Das Ganze beruht aber erstmal darauf, dass wir sehr genau wissen, wie viel Kerosin wir unter welchen Umständen eigentlich verbrauchen. Endlose Tabellen, von den Flugzeugherstellern herausgegeben, geben uns dazu Auskunft. Sie stellen den Spritverbrauch bei gegebenem Gewicht, Geschwindigkeit und Flughöhe dar. Früher ging man hier tatsächlich von Hand rein und fing an, mit einem durchschnittlichen Wind für jeden geraden Flugabschnitt den nötigen Sprit zu errechnen. Das Vorgehen startet dabei stets ganz am Ende des Fluges und so möchte ich auch heute hier einmal durchgehen. Genauer noch, wir starten nicht am Ziel, sondern am Alternate, am Ausweichflughafen. Denn dort möchten wir auf jeden Fall ankommen können und noch eine halbe Stunde Sprit im Tank haben, das sogenannte Final Reserve Fuel. Fangen wir also an. Wir nehmen das Gewicht unseres Flugzeuges ohne Sprit, aber schon mit Beladung, Gästen und Gepäck, das sogenannte Zero Fuel Weight. Damit schauen wir nun in einer der Tabellen nach, wie viel Kerosin wir in 1500 Fuß Flughöhe über dem Platz verbrauchen würden. Die Temperatur und eventuelle Nebenverbraucher wie die Enteisungsanlage fließen auch noch mit ein. Nehmen wir mal konkrete Werte. Ich sitze, als ich dies schreibe, gerade in der angolischen Hauptstadt Luanda. Wir sind mit einem A330 mit 160 Tonnen Zero Fuel Weight hierher geflogen. Unser Alternate war Brazzaville, die Hauptstadt des Kongo. Der Tabelle im Flughandbuch entnehme ich einen Wert von zwischen 2396 und 2323 Kilogramm pro Stunde pro Triebwerk. Wir haben zwei Triebwerke, Das macht die Rechnung für die halbe Stunde an einfach. Wir können einfach den Tabellenwert nehmen. Sagen wir 2380 Kilo. Für die höhere Außentemperatur müssen wir noch 3% aufschlagen und landen bei 2450 Kilogramm. Als nächstes müssen wir wissen, wie viel wir auf dem Weg von unserem Ziel zum Ausweichflughafen verbrauchen würden. Da dieser Alternate heißt, nennen wir das Ganze dann Alternate Fuel. Hier plant man tatsächlich den kompletten Flug durch. Erst ein Durchstartemanöver nach dem abgebrochenen Anflug an unserem Ziel Luanda. Dann der Steigflug auf Reiseflughöhe in Richtung Brazzaville, die erwartete Route, Sinkflug und der dortige Anflug. Dabei auf keinen Fall den Wind vergessen. Für die 350 Meilen, Reiseflughöhe 27.000 Fuß, spuckt unsere Tabelle für 140 Tonnen Landegewicht 5.200 Kilogramm Alternate Fuel aus, bei einer Stunde und zwei Minuten Flugzeit. Das Ganze müssen wir jetzt auf unsere 162,5 Tonnen zurechtbiegen. Dafür gibt es einen Korrekturwert neben der Tabelle, 15 Kilogramm pro Tonne Gewichtsunterschied. Eben überschlagen, 22,5 mal 15 macht 337,5 plus die 5200 Kilo. Also haben wir rund 5500 Kilo Alternate Fuel zu tanken. Erst jetzt errechnen wir den Verbrauch für die wirkliche Flugstrecke von Frankfurt nach Luanda. Wir wissen nun, mit welchem Gewicht wir in Luanda landen wollen. 160 Tonnen plus 2,5 Tonnen Final Reserve plus 5,5 Tonnen Alternate Fuel. 168 Tonnen. Ich erspare euch jetzt mal die weiteren Tabellenreferenzen. Für die 3600 Meilen Flugdistanz kommen wir in einer Flughöhe von 39.000 Fuß bei 43,6 Tonnen aus. Unser sogenanntes Trip Fuel. Hier gibt es jetzt einige Ungenauigkeiten. Vielleicht ist der Wind etwas schlechter als vorhergesagt. Vielleicht müssen wir ein Gewitter umfliegen. Vielleicht bekommen wir nicht die gewünschte Reiseflughöhe zugewiesen. Und hierfür gibt es eine Reserve, das sogenannte Contingency Fuel. Auch das ist wieder gesetzlich vorgeschrieben und je nach Strecke entweder 3% vom Trip Fuel oder 20 Minuten Flugzeit oder 5 Minuten Flugzeit am Ziel. Das klingt kompliziert, ist es auch. Wir können in diesem Fall mit den 3% rechnen. Von 43,6 Tonnen macht nochmal 1,3 Tonnen. Zu guter Letzt, beziehungsweise ganz am Anfang des Fluges, müssen wir noch ein bisschen fürs Anlassen der Triebwerke und fürs Rollen zur Bahn einplanen. In Frankfurt reichen hier 500 Kilogramm unser Taxi-Fuel. Also nochmal zusammengefasst. 500 Kilogramm Taxi-Fuel. 43,6 Tonnen Trip Fuel für die eigentliche Flugstrecke, 1,3 Tonnen Contingency als Reserve für Unvorhergesehenes, 5,5 Tonnen Alternate Fuel für den Flug zum Ausweichflughafen und 2,5 Tonnen Final Reserve als letzten Notnagel. 53,4 Tonnen alles zusammen. Jetzt haben wir das gesetzliche Minimum, mit dem wir losfliegen könnten. Wir fliegen aber nach Afrika. Wir müssen hier weitere spezifische Probleme einkalkulieren. Flughafensperrungen aufgrund von Tieren auf der Bahn, schwere Unwetter über dem Platz oder unterwegs, Stromausfälle oder defekte Funkfeuer. Das sind alles Dinge, die einem den Tag ziemlich verleiden können. Und deswegen entscheiden wir uns im Endeffekt für 57 Tonnen. Diese ganze Spritplanung, die ich oben angeführt habe, wird heute nicht mehr von Hand gemacht, sondern von einem Computer. Warum? Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, um das obige Beispiel aus unseren Flughandbüchern herauszulesen. Die dabei genutzten Tabellen haben nur ein bestimmtes Geschwindigkeitsprofil, nur einen durchschnittlichen Wind und berücksichtigen erstmal auch nur eine Reiseflughöhe. Für den Flugplanungsrechner sind 200 Geschwindigkeitsprofile hinterlegt, von schnell bis langsam. Häufig ist es auch vorteilhaft, die Flughöhe zwischendurch zu wechseln und der Wind ist natürlich nicht den ganzen Weg gleich, sondern variiert stark. Auch das bringt Unterschiede. Man kann das alles von Hand rechnen, das ist aber wahnsinnig aufwendig. Moderne Software errechnet uns hier das Optimum häufig in unter einer Minute. Und sie geht dabei sogar noch verschiedene mögliche Flugstrecken durch. Auch wenn das Ergebnis in meinem Fall sehr ähnlich war, es waren 53,8 Tonnen vom Flugplanungsrechner geplant, bei mir waren es 53,4, die erhöhte Präzision ist dennoch nötig. Denn einerseits wollen wir teure Ausweichlandungen zum Nachtanken vermeiden. Andererseits wollen wir auch nicht zu viel Kerosin an Bord mitnehmen, denn jede Tonne zusätzlich sorgt auch für mehr verbrannten Treibstoff unterwegs. In unserem Fall wären das etwa 300 Kilogramm pro Tonne. Und wir machen es noch präziser. Jedes Triebwerk, jedes Flugzeug hat seine ganz eigenen Dellen und Ungenauigkeiten und dafür rechnet der Computer noch einen sogenannten Performance-Faktor ein und dieser wird stetig überwacht. Alternde Triebwerke sind grundsätzlich etwas weniger leistungsfähig als neue, Dichtungen sind nicht mehr ganz so dicht, Spaltmaße haben etwas mehr Spiel und so ändert sich der Performance-Faktor mit der Zeit. Jetzt haben wir uns lange mit der Planung befasst. Was unterwegs dann wirklich passiert, kann immer noch mal deutlich davon abweichen, wenn sich die Umstände ändern. Meine erste Ausweichlandung fand auf dem Weg nach Washington statt. Das hatte nichts mit Bruce Willis oder Terroristen zu tun, sondern mit der US-Ostküste. Die bietet einen tollen Fundus an ungünstigen Wetterlagen. Im Winter sind es die Blizzards, im Sommer entstehen gerne unvermittelt und ohne größere Vorhersagbarkeit Gewitterzellen. Wir flogen mit genug, aber nicht übermäßig Sprit in Frankfurt los, denn es fand sich kaum schlechtes Wetter in der Vorhersage. Als wir der Ostküste näher kamen, tauchten in den Wetterberichten immer mehr schwere Regenschauer auf. Boston, New York, Washington und selbst das weiter inlands befindliche Pittsburgh waren schließlich betroffen. Die Luftraumüberwachung muss in dem Fall ankommende Flugzeuge früher aus ihrer Reiseflughöhe nach unten lotsen, damit alle genug Platz haben, die Gewitter zu umfliegen. Tiefer fliegen verbraucht mehr Kerosin. Dann schloss auch noch der Flughafen Boston wegen schwerer Gewitter über dem Platz. Und nun wurde es eng. Die Daten vom Wettersatelliten zeigten uns, dass in Washington immer wieder Gewitter wenige Meilen vom Platz entstanden und nur langsam wegzogen. Unser Bordrechner ermittelt dauernd die Menge an Sprit, die am Ziel und danach am Ausweichflughafen noch zur Verfügung steht. Allerdings war auch klar, wenn wir dort nicht landen können, kommen wir nicht auf geradem Weg zum Ausweichflughafen. Zu viele Gewitter dazwischen. Und die Gesamtwetterlage wurde unübersichtlich. Welcher Flughafen in einer Stunde noch frei und offen sein würde, war absolut nicht vorherzusehen. Etwa 45 Minuten vor der geplanten Landung trafen wir also eine Entscheidung. So fliegen wir nicht weiter. Direkt südlich von uns lag Philadelphia. Die Route dorthin noch frei, dort kann man tanken und das machen wir jetzt auch. Zum Glück ist das in den USA sehr unkompliziert. Wir teilten der Luftaufsicht unsere Absicht mit, schickten eine Textnachricht an unsere Fluggesellschaft zu Hause und informierten Kabinenbesatzung und Fluggäste. Kaum 30 Minuten später waren wir am Boden, konnten zügig auftanken und weiterfliegen und mit 2 Stunden Verspätung in Washington landen. Als wir Philadelphia wieder verließen, sahen wir aber auch, dass wir offensichtlich die ersten von vielen gewesen waren. Der gesamte Flughafen stand voll mit Flugzeugen, die genau das Gleiche tun wollten wie wir. Auftanken und weiterfliegen. Für die meisten dauerte es dann aber viel länger als für uns. Jeder Tankwagen kann schließlich nur an einem Flugzeug sein. Unsere frühe Entscheidung war also ein Glück. Ganz anders kann es aussehen, wenn Piloten dazu gedrängt werden, wenig zu tanken, anstatt in ihrer Entscheidung frei zu sein. Besondere Schlechtwetterlagen können dann zu Problemen führen. Diese Praxis, insbesondere bei Low-Cost-Carriern beliebt, führte am 26. Juli 2012 dazu, dass 3 Flieger derselben Fluglinie an einem Tag Luftnotlage erklären mussten. Ähnlich dem SOS-Signal auf Schiffen ist der Funkspruch wohl vielen bekannt. Mayday, Mayday, Mayday. Sie hätten also bei der Landung nur noch weniger als 30 Minuten Kerosin an Bord, wenn sie nicht quasi an der Schlange vorbei zuerst landen dürften. Insbesondere wenn große Flughäfen für mehrere Stunden zumachen müssen und wenige oder kleine Ausweichflughäfen zur Verfügung stehen, können solche Probleme auftauchen. In Madrid war es in dem Fall die Wetterlage. Aber auch bei bestem Wetter kann das Unvorhergesehene passieren. Die Terroranschläge 2001 in den USA sind wohl das prominenteste Beispiel. Der gesamte US-Luftraum war geschlossen. Immer wieder kommt es auch zu Notfällen in der Nähe. Zum Beispiel kann die Flughafenfeuerwehr zur Bekämpfung von Waldbränden herangezogen werden. Und Unbefugte auf dem Vorfeld sind auch keine Seltenheit. Derzeit sind es die Proteste der letzten Generation, die Schlagzeilen machen. Aber sowohl in Amsterdam als auch in Brüssel sind schon Diamantentransporte auf dem Vorfeld ausgeraubt worden. In Sao Paulo waren es gar einmal 750 Kilo Gold. Man sollte also auf vieles gefasst sein. Wenn wir erstmal in der Luft sind, überwachen wir unsere Treibstoffvorräte übrigens immer noch ziemlich genau und das mit gutem Grund. Die Vorhersagen des Flugdatenrechners an Bord sind ein gutes Hilfsmittel. Was sie aber nicht können, ist Leckagen oder Mehrverbrauch zuverlässig aufspüren. Für diesen Fall prüfen wir kontinuierlich zwei Dinge. Erstens die Summe aus bereits verbrauchtem Sprit und dem, der noch an Bord ist. Diese sollte genauso groß sein wie das, was wir am Boden getankt haben. Wird sie deutlich kleiner, weist das auf ein Leck hin. Zweitens, entspricht der Verbrauch der Vorhersage? Ist er größer, müssen wir uns überlegen, woran das liegt und unsere Vorhersage fürs Ziel entsprechend anpassen. Und wie immer mussten wir auch das zumindest teilweise aus Unfällen lernen. Das Lehrbuchbeispiel hierfür liegt über 20 Jahre zurück. Hapag-Lloyd-Flug 3378 von Kreta nach Hannover konnte am 12. Juli 2000 das Fahrwerk nicht einfahren. Die Crew verließ sich auf die Vorhersagen des bordeigenen Rechners. Dieser behauptete zunächst, bis München schaffen wir es. Erst nach und nach fiel die vorhergesagte Restkraftstoffmenge, sodass die Crew nun eine Landung in Wien bevorzugte. Auch hier hätte ein Flieger für die Fluggäste nach Hannover bereitgestanden. Aber diese Vorhersage konnte den zusätzlichen Verbrauch durch das ausgefahrene Fahrwerk nicht berücksichtigen. Der Kapitän war sich dessen nicht bewusst. Die Debatte im Cockpit und die Versuche, mit der Firma Kontakt aufzunehmen, sorgten für eine hohe Arbeitsbelastung. Hier wurde keine Luftnotlage erklärt. Die Luftraumüberwachung war also nicht informiert, was das Problem ist. Um es kurz zu machen, sie hätten es fast geschafft. Aber 12 Meilen vor der Bahn fielen die Triebwerke das erste Mal aus. Und 660 Meter vor der rettenden Landebahn landete das Flugzeug mit leeren Tanks. Zum Glück wurden nur 26 Menschen verletzt. Eine frühere Entscheidung und genaueres Überwachen der Treibstoffsituation hätten dies verhindern können. Daraus haben wir gelernt und deswegen passen wir heute sehr gut auf, ob unsere Vorhersagen mit dem übereinstimmen, was wirklich in den Tanks passiert. Happy Landings!